SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon ist Petra Weinberger. Guten Abend. Das sind drei unserer Themen bis 20 nach 6. Die Enttäuschung über die Ergebnisse der Weltklimakonferenz und die Rolle Saudi-Arabiens. Die IAEA ist nach dem neuerlichen Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja alarmiert und die umstrittene Fußball-WM in Katar ist eröffnet worden. Nicht nur Umweltorganisationen, sondern auch viele Politiker sind enttäuscht von den Ergebnissen der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Die ist am frühen Morgen zu Ende gegangen, nach einem zähen Ringen und Feilschen und zwei Tage später als geplant. Der Zeitverzug hat aber wenig Konkretes gebracht. Das finden auch zahlreiche deutsche Politiker. Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plass hat die ersten Reaktionen zusammengefasst.
Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck zeigt sich ernüchtert. Eine schwierige Klimakonferenz sei zu Ende gegangen, teilte der Grünen-Politiker mit. Das Ergebnis könne nicht wirklich zufrieden machen. Auch Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen betonte, insgesamt bleibe das Ergebnis der Konferenz hinter dem Notwendigsten zurück. Sie nannte es zugleich einen wichtigen Schritt, dass sich die Staatengemeinschaft darauf geeinigt habe, einen Fonds einzurichten für den Ausgleich von klimabedingten Schäden in den ärmsten und verletzlichsten Ländern. Noch ist die genaue Ausgestaltung offen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze betonte, sie werde Wert darauf legen, dass alle einzahlen, die das Klimadesaster mit verursacht hätten. Dazu gehören nach Meinung der SPD-Politikerin neben der EU vor allem die USA und China. Nach Ansicht von Habeck geht es nun darum, konkret daran zu arbeiten, die Erderhitzung zu dämpfen. Im Vordergrund stehe dabei, die Abkehr von Kohle, Öl und Gas voranzutreiben, hieß es. Auch Außenministerin Annalena Baerbock zog nach der Klimakonferenz eine gemischte Bilanz. Mit Blick auf den Fonds sprach sie von einem Durchbruch für die Klimagerechtigkeit. Insgesamt aber legen beim Ergebnis Hoffnung und Frustration dicht beieinander, sagte die Grünen-Politikerin, die in der Schlussphase für Deutschland die Verhandlungen geführt hatte.
Baerbock nannte es auch frustrierend, dass ölproduzierende Staaten bei dem Gipfel in Ägypten einen Beschluss zum Ausstieg aus fossilen Energien verhindert hätten. Soweit die deutsche Chefdiplomatin. SWR-Korrespondentin Anna Osius, die in Sharm el-Sheikh dabei war, geht da einen Schritt weiter und findet deutliche Worte in ihrem Kommentar.
Was für eine Heuchelei. Saudi-Arabien hatte beim schwachen Abschluss der Weltklimakonferenz seine Finger im Spiel. Der weltgrößte Exporteur von Erdöl hat offensichtlich keinerlei Interesse daran, mit weitreichenden Beschlüssen auf der Konferenz das Klima zu schützen. Eine perspektivische Abkehr von Öl und Gas hat der Ölstaat blockiert und sich damit gegen mehr als rund 100 andere Länder durchgesetzt, die sich für einen ambitionierten Text im Abschlussdokument ausgesprochen hatten. Und dabei tut Saudi-Arabien immer, als setze es künftig auf erneuerbare Energien, stellt sich als grün dar. Ein riesiger Pavillon auf der Weltklimakonferenz sollte zeigen, wie fortschrittlich die Monarchie am Golf in Sachen Klimaschutz agiert. Alles nur Fassade? Nein, Saudi-Arabien baut tatsächlich erneuerbare Energien aus. Doch das Land will, wie so viele Staaten, immer den maximalen Gewinn. So lange wie möglich durch fossile Energien reich bleiben und in ferner Zukunft weiter reich sein als Exporteur von grünem Wasserstoff mit riesigen Solar- und Windfarmen. Die Saudis haben nur ein Interesse, sich selbst. Das zeigt allein das kleine Detail, dass die Saudis in den vergangenen Monaten fröhlich fässerweise das günstige Öl von Russland gekauft haben, um das eigene Öl gewinnbringend durch die Energiekrise zu verkaufen. So sieht saudische Politik aus. Und sie haben enge Verbündete in der Region. Deswegen war für sie diese Weltklimakonferenz ein Heimspiel. Ägypten hängt am Geldhahn der Golfstaaten. So mancher Delegierte wunderte sich, wieso die Ägypter als Verhandlungsführer ambitionierte Klimaschutzpläne in den Texten immer wieder verhinderten, trotz internationalen Initiativen von allen Seiten. Da dürften die Saudis im Hintergrund erfolgreich agiert haben. Ein Armutszeugnis für die ägyptische Verhandlungsführung, die sich nicht von den eigenen regionalen Zwängen freimachen konnte. Und ein Armutszeugnis für die Saudis, die uns eine weiße Weste in Sachen Klimaschutz vorgaukeln möchten, in Wahrheit aber nur die eigenen Pfründe sichern wollen. Deshalb hat diese Konferenz mit Blick auf den Klimaschutz versagt. Hoffnung also auf nächstes Jahr? Wohl kaum. Im kommenden Jahr wird die Weltklimakonferenz in Dubai ausgerichtet und die Vereinigten Arabischen Emirate geben sich zwar als Vorzeigeland in Sachen grüne Energie aus, sind aber vor allem eines, ein ganz enger Bündnispartner von Saudi-Arabien. Mit solchen Ausrichtungsorten der Weltklimakonferenz hat der Klimaschutz wohl auch in Zukunft keine guten Chancen.
Der Kommentar zur Rolle der ölproduzierenden Staaten beim Weltklimagipfel von Anna Osius. In der Gegend um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja sind wieder Granaten eingeschlagen. Die internationale Atomenergiebehörde ist alarmiert. IAEA-Chef Grossi sagte zum wiederholten Mal, Zitat, ihr spielt mit dem Feuer. Rund um das ukrainische Atomkraftwerk müssten dringend Schutzmaßnahmen gegen einen Nuklearunfall geschaffen werden. Helge Rosenkranz mit Einzelheiten.
Mindestens ein Dutzend Granaten sei in dem Gebiet eingeschlagen, auch in Gebäuden zwischen den Reaktorblöcken. Die Anlage sei intakt, so der Betreiber Energoatom. Beide Kriegsparteien machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Russland kontrolliert das AKW seit Anfang März. Die IAEA forderte, die Angriffe müssten sofort aufhören. In vielen Regionen der Ukraine arbeiten Techniker an der Stromversorgung. Am Sonntagmorgen hatte der ukrainische Energieversorger Ukrenergo fast überall 4 Stunden lang den Strom für Reparaturen und zur Entlastung des Netzes abgestellt. Die russische Armee hatte in den vergangenen Wochen gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur ins Visier genommen. In einer Videoansprache äußerte sich dazu der ukrainische Präsident Selenskyj. Wie immer habe ich heute Berichte über Sanierungsarbeiten im Energiebereich erhalten. Wir arbeiten im ganzen Land daran, die Situation zu stabilisieren. Die meisten Probleme mit Elektrizität gibt es in Kiew und der Kiewer Region, Odessa und Charkiw. In den anderen Regionen tun Energiearbeiter alles, um den Menschen ein normales Leben zu ermöglichen. Gleichzeitig betonte das ukrainische Energieministerium, die Lage sei schwierig, aber unter Kontrolle. Für viele Beobachter war es in diesem Zusammenhang auch ein Signal für eine wiederhergestellte Normalität, als am Samstag ein Zug aus Kiew in Cherson eintraf, zum ersten Mal seit etwa 8 Monaten. Die russische Armee hatte die südliche Regionalhauptstadt Cherson vor wenigen Tagen aufgegeben. Im Osten der Ukraine, in der Region Donbass, wurde auch am Wochenende weiter heftig gekämpft, sagte Juri Ignat, der Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos. Russland habe sich mit eigenen Truppen aus dem Süden verstärkt und greife vor allem mit Raketen an. Es ist klar, dass der Feind Offensivaktionen sowohl in Richtung Bachmut als auch in Richtung Avdiivka durchführt. Die Zeit wird zeigen, ob es eine breitere Offensive geben kann. Die Reserven, die sie an der Südfront hatten, wurden vertrieben. Der Feind wirft sie offensichtlich in östlicher Richtung. Auch einige Waffen aus Belarus werden dort eingesetzt. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach Informationen der amerikanischen Zeitung Washington Post hat Russland ein Abkommen mit dem Iran zur Produktion von Angriffsdrohnen geschlossen. Demnach wolle Russland die Drohnen bald im eigenen Land produzieren. In den vergangenen Wochen hatte Russland mutmaßlich im Iran hergestellte Drohnen für Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur benutzt. Der ukrainische Vize-Verteidigungsminister Havrilov sieht in das ein Ende der Kämpfe nahen. Im Interview mit dem TV-Sender Sky sagte er, der Krieg wird noch einige Zeit dauern, aber ich habe das Gefühl, dass er gegen Ende des Frühlings vorbei ist. Verhandlungen mit Russland, so Havrilov weiter, seien erst möglich, wenn die russische Armee das ukrainische Territorium verlassen habe. Nach ukrainischen Angaben sind in dem Krieg bis heute mehr als 8.300 Zivilisten getötet worden, unter ihnen fast 450 Kinder.
Helge Rosenkranz mit einem Bericht über die aktuelle Lage in der Ukraine. Die Türkei hat eine neue Militäroffensive begonnen. Ziel sind kurdische Stellungen in Nordsyrien und im Nordirak. Warum? Darauf hat die Regierung in Ankara eine kurze, klare Antwort. Die Angriffe seien eine Reaktion auf den Bombenanschlag in Istanbul vor einer Woche, heißt es. Die Türkei macht nämlich die Kurdenmiliz dafür verantwortlich. Karin Sens berichtet über die Offensive.
Das türkische Fernsehen zeigt Bilder aus der Einsatzzentrale. Verteidigungsminister Hulusi Akar koordiniert die Luftangriffe. Er erklärt: Wie Sie wissen, wurde die Operation, die seit Mitternacht gegen terroristische Ziele im Nordirak und in Nordsyrien durchgeführt wird, genau geplant und Gott sei Dank erfolgreich durchgeführt. Verstecke der Terroristen, Bunker, Höhlen, Tunnel und Munitionsdepots wurden mit großem Erfolg zerstört. Das gelte auch für das Hauptquartier der Kurdenmiliz YPG. Für die türkische Regierung ist sie der syrische Arm der verbotenen kurdischen PKK in der Türkei. Präsident Recep Tayyip Erdogan gibt den Befehl für die neue Militäroffensive, nachdem er vom G20-Treffen aus Bali zurückgekommen ist, twittert das Präsidialamt. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu schreibt auf Twitter, es sei Zeit für eine Abrechnung. Und Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalın erklärt, die Türkei führe ihre Antiterroroperation im Rahmen des Völkerrechts durch und werde das auch weiter tun, mit oder ohne die Unterstützung ihrer Verbündeten. Ein Seitenhieb in Richtung Westen. Staatsnahe Medien präsentieren den entsprechenden Artikel der Charta der Vereinten Nationen zum Recht auf Selbstverteidigung. Die YPG und auch die PKK streiten ab, für den Terroranschlag vor einer Woche im Zentrum von Istanbul verantwortlich zu sein. Man suche nur nach einem Vorwand für eine neue Offensive in Nordsyrien. Der türkische Präsident hatte die schon länger angekündigt. Der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Türkei, Henrik Meyer, erklärt noch vergangene Woche die Hintergründe, warum es bis vergangene Nacht nicht dazu kommt.
Tatsächlich hat Erdogan mehr oder weniger direkt nachgefragt bei Russland, bei den USA, aber auch beim Iran, ob eine größere Militäroperation im Norden Syriens möglich wäre. Und er ist abgeblitzt, kann man ganz klar sagen. Alle drei haben gesagt, das ist nicht in ihrem Interesse.
Das scheint sich nach dem Istanbuler Anschlag geändert zu haben. AK erklärt am Morgen: Wie immer haben wir nur die Terroristen und die Ziele und Strukturen der Terroristen ins Visier genommen. Wir werden diesen Kampf im In- und Ausland fortsetzen, Tag und Nacht, bis wir unser Land und unsere Nation von dieser Geisel des Terrorismus befreit haben. Ein kurdisches Nachrichtenportal in der Türkei widerspricht. Es gebe mindestens 9 Tote, unter denen auch ein Journalist sein soll. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kommen bei den Angriffen mindestens 12 Menschen ums Leben. Von zivilen Opfern schreibt sie nicht. Laut YPG trifft die türkische Armee auch Posten der syrischen Regierung. Das türkische Fernsehen zeigt Karten mit Zielen der neuen Offensive. Sie erstrecken sich über einen Großteil der Grenzgebiete in Syrien und dem Irak. Der türkische Sicherheitsexperte Abdullah A. erklärt dazu: Ich halte das für die umfassendste Operation, die ich bisher verfolgt habe. Vorher richteten sich die Einsätze auf bestimmte Gebiete, aber jetzt treffen die Angriffe im Irak und auch in Syrien zahlreiche Orte, wo sich die PKK eingenistet hat. Es ist die 5. Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien seit 2016. Kritiker sehen sie im Zusammenhang mit den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr. Erdogan wolle damit von der schlechten wirtschaftlichen Lage und der hohen Inflation von mindestens 80% ablenken. Seine Regierungskoalition liegt laut Umfragen weit unter der erforderlichen Mehrheit.
Karin Sens über die aktuelle Militäroffensive der Türkei. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat offiziell begonnen mit der Partie zwischen der Mannschaft des Gastgebers und dem Team aus Ecuador. Kurz vor dem Anpfiff hat FIFA-Präsident Gianni Infantino die Zuschauer begrüßt.
Dear friends, welcome. Welcome to the FIFA World Cup Qatar 2022.
Liebe Freunde, willkommen zur FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Lasst uns den Fußball feiern, weil Fußball die Welt vereint. Lasst uns die Teams willkommen heißen und die Show beginnen. Alles Gute für alle. Mabruk, 1000 Glückwünsche.
Mabruk, 11 Mabruk.
Sagte Infantino zur WM-Eröffnung. Die wird allerdings begleitet von Kritik wegen der Menschenrechtslage in dem Golfstaat. Deshalb haben die Kapitäne mehrerer Nationalmannschaften, darunter auch Deutschland, angekündigt, eine One-Love-Armbinde zu tragen, die für Vielfalt und Toleranz stehen soll. Bei der deutschen Nationalmannschaft herrscht trotz allem Vorfreude auf ihre erste Partie. Einzelheiten von Julia Büchler.
Auf einer großen Leinwand können die Spieler im DFB-Quartier die WM verfolgen. Bis sie selbst ins Turnier starten, dauert es noch 3 Tage. Aber die Vorbereitung auf das Spiel gegen Japan ist schon in vollem Gang, verrät Nationalspieler Thilo Kehrer.
Wir wissen, dass sie eine sehr disziplinierte Mannschaft sind, aber auch sehr gute technische Spieler haben, die gut ausgebildet sind. Auf jeden Fall auch Qualität haben. Darauf bereiten wir uns vor.
Auch wenn beim Training alle schon sehr fokussiert wirken, nehmen sich einige Spieler wie Serge Gnabry danach Zeit, um Mädchen und Frauen aus Katar zu treffen und mit ihnen Fußball zu spielen.
Ich glaube, für uns ist es auch immer sehr schön, den Leuten in Kontakt zu treten, sich auszutauschen. die Freude, die uns alle irgendwie lenkt, durch den Fußball mit anderen Leuten zu teilen. Deswegen ist es immer eine schöne Erfahrung. Und, klar, freuen wir uns da drauf.
Diese FIFA-Aktion auf den ersten Blick eine richtig gute Sache, aber in der Realität gibt es hier in Katar kaum Frauen, die Fußball spielen. Und wenn, darf ihnen bei offiziellen Spielen niemand zuschauen. Kameras sind normalerweise nicht erlaubt. Der Grund, Frauen beim Sport zu filmen, bedeutet hier, sie zur Schau zu stellen. Und das ist für die meisten Männer aus Katar nicht akzeptabel.